SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Die Affäre Hildebrand. Der Bundesrat hat die Sache mit dem damaligen Nationalbankchef zu eigenmächtig in die Hand genommen, kritisieren die Geschäftsprüfer. Der Euro-Rettungsplan für Zypern macht Kleinanleger wütend, die mitzahlen sollen, macht Finanzmärkte nervös vor dem ungewissen Entscheid im zypischen Parlament. Die Wirtschaftsaussichten. Das SECO sieht 1,3% Wachstum in diesem Jahr, gut 2% im nächsten. Und im Tagesgespräch Oskar Freisinger, als bestgewählter Staatsrat quasi der neue Oberwalliser. Der Nationalbankpräsident, private Dollarkäufe seiner Frau, der Vertrauensverlust erfolgte. Die Geschäftsprüfungskommissionen des Parlaments haben die Umstände um den Abgang von Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand aufgearbeitet und sagen heute klipp und klar, der Bundesrat habe weitgehend ohne rechtliche Grundlage gehandelt und manchmal etwas chaotisch. Elisabeth Pestalozzi berichtet.
Blenden wir kurz zurück. Es war am 5. Dezember 2011, als Altbundesrat und Nationalrat Christoph Blocher der damaligen Bundespräsidentin Micheline Calmiret erstmals von privaten Dollarkäufen von Nationalbankpräsident Hildebrand erzählte. Calmiret erkannte schnell, die Sache war höchst brisant. 10 Tage später informierte sie Hildebrand über die Vorwürfe und gründete einen bundesrätlichen Ad-hoc-Ausschuss mit Finanzministerin Wittmer-Schlumpf und Justizministerin Sommaruga. Gleichzeitig gab sie der Finanzverwaltung den Auftrag, Hildebrands Privatkonten zu untersuchen. Doch dieses Vorgehen entbehrte jeder rechtlichen Grundlage, stellen nun die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen Räte fest. Denn es wäre Sache des Bankrats gewesen, die Konten des Nationalbankpräsidenten zu untersuchen und nicht die Sache der Verwaltung. Nationalrat und GPK-Präsident Rudi Lustenberger.
Die GPK kommt zum Schluss, dass die aufsichtsrechtliche Zuständigkeit für eine Überprüfung der Transaktionen des SNB-Präsidenten beim Aufsichtsorgan der SNB, also beim Bankrat, lag.
Doch laut den GPKs machten sich die drei Bundesrätinnen überhaupt keine Gedanken über die rechtlichen Grundlagen ihres Vorgehens. Deshalb raten sie dringend.
Mit dem Hinweis auf das Legalitätsprinzip empfiehlt die GPK dem Bundesrat, auch bei dringlichen Geschäften mit grosser politischer Tragweite die rechtliche Zuständigkeit angemessen zu prüfen.
Dass man einen Ad-hoc-Ausschuss eingesetzt habe, erachten die GPKs ebenfalls als falsch. Und es gibt noch weitere Kritik, die sich die damalige Bundespräsidentin und ihre Kolleginnen gefallen lassen müssten. Ihre Informationspolitik sei mangelhaft gewesen. So wurde der Gesamtbundesrat erst am 23. Dezember über die heikle Angelegenheit informiert. Und dies, obwohl er sich in dieser Zeit mehrmals zu Sitzungen getroffen hatte, viel zu spät, so das Verdikt des Berichts. Die Argumentation, die Gefahr von Indiskretionen sei sonst zu hoch gewesen, lässt der Bericht nicht gelten. Die Landesregierung müsse in der Lage sein, Vertraulichkeit zu gewährleisten, gerade bei hochsensiblen Inhalten. Klappe das nicht, sei das ein Zeichen.
Ein Zeichen, welches zu denken gibt.
Auch kritisiert der Bericht, wie die ganze Angelegenheit, als sie dann im Gesamtbundesrat war, protokolliert worden war. Nämlich höchst dürftig. Das ärgert die Geschäftsprüfer besonders. Haben sie doch schon früher das Protokollsystem des Bundesrates kritisiert. Wie und ob sich der Bundesrat zum GPK-Bericht äußern wird, ist offen. Laut Bundesratssprecher André Simonazzi entscheidet die Landesregierung heute Nachmittag darüber.
12.34 Uhr, nun weitere Themen des Tages in den Nachrichten mit Daniel Hofer.
In Zypern wird das Parlament erst morgen Dienstag über das umstrittene Gesetz zur Zwangsabgabe auf Bankguthaben abstimmen. Das teilte der Vorsitzende einer der beiden regierenden Koalitionsparteien im zyprischen Fernsehen mit. Die Abstimmung war eigentlich für heute geplant. Hinter den Kulissen wird nach Lösungen gesucht, um Kleinanleger weniger stark zur Kasse zu bitten. Bisher war geplant, dass für Guthaben bis 100.000 Euro 6,75% an die Sanierung Zyperns bezahlt werden. Neu wären es noch 3%. Dagegen müsste auf Bankguthaben von über 500.000 Euro eine Zwangsabgabe von 15% entrichtet werden. Die Zwangsabgabe auf Bankguthaben ist Teil des europäischen Rettungspakets für Zypern. Wegen der Unsicherheit über die Weiterentwicklung in Zypern haben mehrere Aktienbörsen Verluste verzeichnet, darunter auch die Schweizer Börse. Der SMI steht laut Thomson Reuters bei 7.786 Punkten, minus 1%, und noch gleich die der Devisenkurse. Der Euro wird zu 1.22.33 gehandelt, der Dollar zu 94,44 Rappen. Und auch die asiatischen Börsen mussten Rückgänge hinnehmen. In Tokio ging der Nikkei-Index um 2,7% zurück. Das ist der stärkste Rückgang seit 10 Monaten. Viele Investoren trennten sich von ihren Aktien und investierten ihr Geld in Gold oder Staatsanleihen, Anlagen, die als sicher galten. Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO rechnet für dieses Jahr in der Schweiz weiterhin mit einem Wachstum von 1,3%. Nächstes Jahr sollten es dann 2,1% sein. Das SECO schreibt, die Schweizer Wirtschaft spüre von den internationalen Finanzmärkten Rückenwind und die Weltwirtschaft beginne sich zu beleben. Die Konjunktur in der Schweiz bleibe stabil. Die Risiken seien aber nicht verschwunden, denn die Bewältigung der Schuldenkrise im Euroraum sei schwierig. In der Schweiz werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, wegen ihres Namens oder ihrer Religion benachteiligt. Das zeigt der erste umfassende Rassismusbericht. Eigentliche ethnisch oder religiös bedingte gesellschaftliche Gräben oder Spaltungen gäbe es aber nicht. Der Bundesrat hatte diesen Bericht 2007 in Auftrag gegeben. Er soll dazu dienen, Menschen besser vor Diskriminierung zu schützen. In der somalischen Hauptstadt Mogadischu hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Laut der Polizei ereignete sich die Explosion in der Nähe des Präsidentenpalastes. Mindestens 7 Menschen wurden beim Anschlag getötet. Unklar ist, wie viele Verletzte es gegeben hat. Warnstreiks bei der Deutschen Bahn haben am Morgen in ganz Deutschland starke Behinderungen im Zugverkehr ausgelöst. Betroffen waren besonders Pendlerstrecken, aber auch Güterzüge fahren mit Verspätung. Und auch im deutschen Fernverkehr muss noch länger mit größeren Verzögerungen gerechnet werden. Die Eisenbahnergewerkschaft will mit der Aktion Druck auf die Bahnleitung bei den laufenden Lohnverhandlungen machen. Weitere Warnstreiks seien vorerst aber nicht geplant, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Das Schweizer Postautounternehmen betreibt über seine Tochtergesellschaft in Frankreich ein immer größeres Netz. Die Aktiengesellschaft hat in der Provence und an der Côte d'Azur den Auftrag erhalten, den Busbetrieb für weitere 10 Gemeinden zu übernehmen. Damit betreibt die Carte Postale France nun 7 Stadtnetze und 8 Überlandnetze in Frankreich. Eine Meldung vom Fußball. Alex Frey, Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, wechselt vom FC Basel nach Luzern und wird dort Sportchef. Der FC Luzern hat den Wechsel gegenüber Radio SRF bestätigt. Offen ist, wann Frey nach Luzern wechselt. Frey hatte seinen Rücktritt als Fußballer auf Ende dieser Saison angekündigt.
12.38 Uhr. In detaillierteren Berichten, Gesprächen geht's gleich um die Aufarbeitung der turbulenten Geschichte um Ex-Nationalbankpräsident Hildebrand und um das Modell Zypern. Auf der Mittelmeerinsel sollen kleine einheimische und auch große ausländische Bankkunden zur Sanierung beitragen. Wird das Modell Schule machen? Wir fragen nach in Italien und in Russland, das enge Finanzbeziehungen zu Zypern pflegt. Und später 50% Schulbank, 50% Werkbank. So bildet Deutschland Ingenieure aus. Grenznahe Schweizer Betriebe profitieren. Und SVP-Mann Oskar Freisinger ist bestgewählter Walliser Regierungsrat. Ist die Volkspartei definitiv in der Westschweiz angekommen? Und wie erklärt sich Freisinger seinen Triumph selber? Wir fragen ihn im Tagesgespräch. Und jetzt zum Wetter.
Die Prognosen: im Norden fällt immer wieder Schnee oder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 900 Metern. Die Temperaturen erreichen 2 bis 6 Grad. Im Tessin und in Südbünden schneit es kräftig. Im Südtessin kann es auch Schneeregen sein. Gegen Abend lässt der Niederschlag im Tessin allmählich nach. Es gibt maximal 3 Grad. Morgen Dienstag ist es windig und am Morgen gibt es noch Schauer. Am Nachmittag ist es meist trocken. Dazwischen scheint auch zeitweise die Sonne. Im Süden und in den inneren Alpentälern wird es freundlicher. Am Mittwoch setzt von Westen wieder Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht auf Donnerstag wieder bis in tiefe Lagen.
Die Geschäftsprüfer des Parlaments haben untersucht, wer wann was warum gemacht hat, vor gut einem Jahr, im sogenannten Fall Hildebrand, und sie kommen zum Schluss, der Bundesrat habe zu viel gemacht. Namentlich die damalige Bundespräsidentin Galmiret und ihre Kolleginnen im Justiz- und im Finanzdepartement. Weniger wäre also mehr gewesen, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Wie kommen die Prüfer zu diesem Schluss?
Ja, die Geschäftsprüfungskommissionen halten fest, die involvierten Bundesrätinnen Galmiret, Wittmer-Schlumpf und Sommaruga hätten vor allem politisch motiviert gehandelt. Sie hätten zahlreiche Schritte unternommen, ohne dass dafür eine rechtliche Grundlage bestanden hätte. Der Bankrat der Nationalbank sei für die Abklärung der Vorwürfe eigentlich zuständig gewesen und nicht der Bundesrat. Bemängelt wird auch, dass der Gesamtbundesrat erst 3 Wochen, nachdem Christoph Blocher die Vorwürfe gegen Nationalbankpräsident Hildebrand bei Bundespräsidentin Galmiret deponiert hatte, über die ganze Angelegenheit informiert worden war. Kurz, die GPK werfen dem Ad-hoc-Ausschuss mit den 3 Bundesrätinnen, wie er im Bericht genannt wird, vor, eigenmächtig gehandelt zu haben.
Wer nichts macht, macht auch keine Fehler, sagt der Volksmund. Hätte denn der Bundesrat tatsächlich einfach nichts tun sollen oder können?
Die Frage stellt sich schon. Einmal angenommen, die damalige Bundespräsidentin Michelle Galmiret hätte die Informationen von Christoph Blocher einfach postwendend an den Bankrat der Nationalbank weiterspediert. Würde die gleiche GPK heute nicht zum Schluss kommen, der Bundesrat habe seine politische Verantwortung nicht wahrgenommen? Die GPK sagen dazu, der Bundesrat habe sich damals im Dezember 2011 in einer schwierigen Situation befunden. Man habe Angst gehabt vor Indiskretionen und deshalb den Kreis der Eingeweihten bewusst klein gehalten. Aber das bewahre den Bundesrat nicht davor, zuerst rechtlich sauber abzuklären, was er dürfe und was nicht. Dieses Spannungsfeld, das wird sicher noch zu reden geben.
Und ist denn der Fall jetzt erledigt? Ist alles auf dem Tisch?
Also es fällt schon auf, dass die GPK ihren Untersuchungsauftrag selber doch sehr eng definiert haben. Wichtige Aspekte werden im Bericht nur angeschnitten oder gar nicht untersucht. So würde die Frage brennend interessieren, weshalb nach Wochen damals plötzlich ein E-Mail eines Kundenberaters auftauchen kann, das den Nationalbankpräsidenten massiv belastet und letztlich zu seinem Rücktritt führt. Weshalb ist vorher eigentlich niemand auf dieses E-Mail gestoßen? Immerhin haben damals parallel 2 Untersuchungen zur ganzen Angelegenheit stattgefunden. Eine im Auftrag des Bundesrates, eine im Auftrag der Nationalbank. Wie seriös sind diese Untersuchungen wirklich gewesen? Auf diese Frage gehen die GPK in ihrem Bericht mit keinem Wort ein.
Und was lernen wir, was lernt man aus dieser Geschichte?
Tja, man lernt, dass dem Bundesrat offenbar immer wieder die gleichen Fehler vorgeworfen werden müssen, nämlich, dass sein Krisenmanagement ungenügend sei, was schon beim Versagen des Bundesrates in der Finanzkrise oder bei der Libyen-Affäre Thema von GPK-Berichten gewesen ist, wird auch hier wieder betont. Der Bundesrat agiere einigermaßen chaotisch, wenn es darum gehe, Krisen zu meistern. Die Tatsache, dass früher identifizierte Mängel noch immer nicht behoben worden seien, schreiben die GPK, die sei stark zu kritisieren.
Das waren Einschätzungen von Philipp Burkhardt. Milliardenrettungspakete, die an strenge Bedingungen geknüpft sind, haben wir in der Eurozone in den letzten Jahren einige gesehen. Meistens muss an allen Ecken und Enden gespart werden. Im Fall von Zypern werden nun erstmals die Bankkunden zur Kasse gebeten mit einer Abgabe auf ihrem Vermögen. Das war eine ziemliche Bombe, die die Euro-Finanzminister da gezündet haben. Urs Bruder in Brüssel, das Echo auf den Knall ist gewaltig, so nicht. Hat man das in Brüssel so kalkuliert?
Wohl kaum, wobei man sagen muss, dass sich hier in Brüssel viele auch nicht wirklich verantwortlich fühlen. Denn das war ja kein EU-Entscheid, das war keine EU-Sitzung, die in der Nacht auf Samstag dieses Rettungspaket geschnürt hat, sondern das waren die Finanzminister der Euro-Länder und die Europäische Zentralbank EZB und der Internationale Währungsfonds IWF, die Zypern zu dieser Lösung gedrängt haben. Einige EU-Parlamentarier kritisieren das Paket sogar sehr scharf und die EU-Kommission hält sich verständlicherweise mit Kommentaren zurück. Ich denke, alle schauen jetzt gespannt auf Zypern, wo das Paket noch durchs Parlament muss.
Mit dieser Bankkundenbeteiligung wird ein Tabu gebrochen, vor allem aber ein Versprechen. Die Vermögen der Kleinsparer bleiben unangetastet. Den Satz haben alle Europäerinnen und Europäer in den Ohren. Hat man das vergessen?
Das hat man natürlich nicht vergessen. Und darum hat man diese Kundenbeteiligung offiziell auch nicht als das bezeichnet, was sie ist. Ein Beitrag der Sparer zur Sanierung der zyprischen Banken oder zur Sanierung Zyperns, sondern eben als eine Steuer, die jetzt neu und sofort fällig würde. An der Medienkonferenz am Samstagmorgen um 3:30 schienen manche Verantwortliche das noch für geschickt zu halten. Heute ist allen klar, das war ein mieser Trick, das war ein schlechtes Spiel mit Worten.
Gibt es denn noch Chancen, die Abgabe für Kleine zurückzunehmen?
Ja, ich finde es auffällig, wie auch die an der Sitzung Anwesenden die Verantwortung für dieses gefundene Paket inzwischen schon von sich weisen. Sowohl der EZB-Vertreter Jörg Asmussen wie der deutsche Finanzminister Schäuble sagten inzwischen bereits öffentlich, dass das nicht ihre Idee gewesen sei, sondern die der zyprischen Regierung. Und es scheint auch plausibel, dass das so sein könnte, denn man hat von Zypern verlangt, dass sie 6 Milliarden Euro holen bei den Banken, bei den Bankkunden. Aber wie genau sie das machen, das ist der zyprischen Regierung überlassen. Und es scheint plausibel, dass sie sich sagte, wir wollen unseren Finanzplatz so attraktiv wie möglich halten und darum den Zins für die hohen Vermögen einigermaßen tief halten. Aber es ist auch klar, dass sie jetzt irgendwie diese 6 Milliarden zusammenbringen müssen und dass sie da Spielraum haben. Sie können zum Beispiel sagen, wir nehmen weniger von den Kleinsparern, wir schröpfen die vielleicht sogar gar nicht, aber dann müssen sie den Zinssatz für die hohen Vermögen hinaufschrauben.
Overall gesehen, Urs Brudere, ist diese Sonderregelung nun ein Sonderfall Zypern oder doch so eine Art Testlauf für weitere Fälle rund ums Mittelmeer?
Das ist die große Frage. Offiziell ist es eine sehr spezifische Lösung für ein sehr spezifisches Problem. Das Problem nämlich des kleinen Zyperns und seines gewaltig großen Finanzplatzes. Bemerkenswert finde ich aber, dass der Leiter der Sitzung von der Finanzminister Dijsselbloem auch auf Nachfrage nicht ausschließen wollte, dass diese Maßnahme sich anderswo wiederholen könnte. Und viele Ökonomen vermuten deshalb, dass dieser Entscheid tatsächlich zu einem gefährlichen Bankenrun in anderen Ländern Europas führen könnte.
Das war Urs Bruderer in Brüssel. Er hat es gesagt, man fragt sich, ist Zypern nur der Anfang? Werden nachher auch Kleinkunden anderer Problemländer mitzahlen müssen? Ein Land, das finanziell und politisch wackelt, ist Italien. Wie kommt der Fall Zypern dort an? Massimo Agostinis.
Die Nachricht aus Zypern lässt in Italien böse Erinnerungen wach werden. 1992, als internationale Spekulanten gegen die Lira wetteten, da griff in einer warmen Julinacht auch der italienische Fiskus zu. Ohne Ankündigung zwang er alle, die ein italienisches Konto besaßen, zur Kasse. Allerdings, so erinnern alle Medien heute, hätten die Italiener weit weniger zahlen müssen als die Zyprioten. Damals lag die Zwangsabgabe umgerechnet bei 6 Euro pro 1000 Euro Einlage, in Zypern beim 11-fachen davon. Die Furcht, dass sich ein ähnlicher Fischzug in Italien wiederholen könnte, falls die Euro-Krise wieder zurückkehrt, ist zwar wach, wird derzeit aber als wenig wahrscheinlich eingeschätzt. Die Gefahr war Ende November 2011 zudem ungleich höher, als Silvio Berlusconi wegen der Attacken der Investoren zurücktreten musste und der sogenannte Spread, also die Zinsdifferenz für deutsche und italienische Schuldpapiere, Rekorde brach. Die Notiz aus Zypern vom vergangenen Freitag wurde zwar auch in Italien aufgenommen, erhielt in den Medien aber wenig Raum. Zeitungen, Fernsehen und Radio widmen sich lieber dem neuen Star, Papst Bergoglio, oder der fehlenden Aussicht auf eine stabile Regierung. Letzteres könnte viel eher zu einer weiteren Verschärfung der italienischen Krise führen, glaubt man, als die Vorgänge auf Zypern. Allerdings, die Titel italienischer Banken haben heute einen großen Taucher gemacht, da ihre Tresore voller italienischer Schuldpapiere sind und Anleger immer wieder ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn sie an Italien denken, wie gerechtfertigt diese Sorge auch immer sei.
Sagt unser Mann in Rom. Wenn zypriotische Sparerinnen und Anleger nun mittels Sondersteuer mithelfen sollen, die Finanzkrise des Landes zu bewältigen, dann ist das keineswegs eine Sache, die nur die EU etwas angeht. Sie betrifft auch Russland und russische Anleger. Peter Giesling aus Moskau.
Es sind Riesensummen aus Russland, die auf zypriotischen Bankkonten lagern. Die Rede ist von rund 20 bis 30 Milliarden Euro. Zypern gilt denn auch unter vielen Russinnen und Russen als besonders willkommener Hort für sauber und auch weniger sauber verdiente Gelder. Zudem auf Zypern besitzen verhältnismäßig viele Russen eigene Liegenschaften. Wenn nun die Bankguthaben auf Zypern so hoch besteuert würden, so sei dies ungerecht, unprofessionell und auch gefährlich, ließ heute Russlands Präsident Wladimir Putin ausrichten. Putin hat wegen der zypriotischen Krise heute früh eigens eine Sondersitzung einberufen. Und übermorgen Mittwoch wird hier in Moskau der zypriotische Finanzminister Saris erwartet. Saris will mit Moskau über eine Verlängerung eines staatlichen Darlehens verhandeln und ausloten, inwieweit der russische Staat den Zyprioten unter die Arme greifen könnte. Im Gegenzug will Russland nun versuchen, die zypriotischen Banken zu mehr Transparenz gegenüber Russland zu verpflichten. Denn die russische Regierung stört sich daran, dass immer mehr russische Gelder mehr oder weniger unkontrolliert ins Ausland und eben vor allem Richtung Zypern abfließen. Falls die Bankguthaben auf Zypern aber tatsächlich der jetzt diskutierten Besteuerung unterzogen werden, so wird Moskau kaum verhindern können, dass auch russische Gelder zur Sanierung des Inselstaates beitragen. Deshalb setzt man jetzt im Kreml vor allem darauf, dass die jüngsten Brüsseler Pläne vielleicht doch noch gekippt werden.
Sucht eine Firma in der Schweiz Ingenieure, dann wird sie hier oft nicht fündig. Zum einen gibt es schlicht zu wenig von ihnen, zum anderen hätten die jungen Ingenieure in der Schweiz oft zu wenig Praxiserfahrung, klagen die Unternehmen. In der Region Basel stellen darum einige Firmen Nachwuchskräfte an, die nahe an der Grenze in Süddeutschland studieren, an der dualen Hochschule. 50% Studium, 50% Arbeit im Betrieb, lautet dort das Zauberwort. Ein gangbarer Weg auch für die Schweiz, Charles Lieber.
Typisch Schweizer KMU. Liestal, Industriezone, 30 Angestellte. Indur liefert Elektromotoren an Maschinenbauer. Typisch Schweizer Exportindustrie, 80% Exportanteil. Typisch Schweizer Betrieb. Indur hat Mühe, qualifizierte Ingenieure zu finden. Indur bildet Lehrlinge aus, alle müssen die Berufsmatura machen. Die Firma schickt sie später als Studenten an einer Fachhochschule. Eine einfache Rechnung, erklärt Geschäftsführer Jörg Spillmann.
Wenn ich die Leute motivieren kann, die Fachhochschule zu machen, haben wir auch wieder mehr Ingenieure, also sollte sich das Thema mit dem Nachwuchsmangel auch ein bisschen relativieren.
Das Problem: Jörg Spillmann kann nicht sicher sein, dass seine Lehrlinge nach 4 Jahren Lehre und 3 weiteren Jahren Studium an der Fachhochschule wieder zurückkommen in seine Firma. Er investiert also viel in die Ausbildung von Nachwuchskräften, ohne Garantie, einmal davon profitieren zu können. Darum geht Indur seit kurzem einen neuen Weg und setzt auf Studierende an der dualen Hochschule im grenznahen Lörrach. Anders als ihre Schweizer Fachhochschulkollegen arbeiten die deutschen Ingenieurstudenten schon während der Ausbildung regelmäßig im Betrieb mit.
Das heißt, ein Teil der Zeit ist der Student an der Schule und ein Teil in der Firma. Und in der Regel ist es so, dass ca. 80% der Absolventen bleiben dann in der Firma, wo sie auch die Ausbildung gemacht haben.
Stefan Wassmer hat ein solches duales Studium gewählt. Er ist von Indur über die Dauer seines Studiums angestellt. 50% seines Pensums sitzt er auf der Schulbank. Jetzt ist er 3 Monate in der Firma und begleitet die Inbetriebnahme einer neuen Anlage. Letzter Schritt, die Sicherheitsabnahme.
Dann haben wir festgestellt, wir haben da keine so richtigen Dokumente dafür und keine Anweisung, wie man das macht. Und jetzt, ich habe meine Aufgabe, mich da einzuarbeiten, ich habe einen Haufen Normen durchgelesen und so einen Bericht geschrieben. Einmal schreibe ich den Bericht für die Hochschule und dann mache ich aber auch noch die ganzen Dokumente für die Firma, also eine Anweisung und Abnahmeprotokolle und so Sachen.
Indur profitiert also direkt von Stefan Wassmers Semesterarbeit. Und Wassmer wiederum schätzt diesen unmittelbaren Praxisbezug zum Studium. Er hat ein regelmäßiges Einkommen, kann sich das Studium selber finanzieren. Allerdings, wegen des hohen Praxisanteils an der dualen Hochschule, muss er Abstriche bei der theoretischen Ausbildung machen.
Es ist vielleicht nicht ganz so intensiv, weil man auch gar nicht so viel Zeit hat. Und ich finde jetzt schon eigentlich eine gute Idee, Aber ich denke, das Niveau von Uni oder auf Fachhochschule ist vielleicht noch ein wenig höher. Also der Student selber kann nachher vielleicht ein wenig mehr so vom Grundwissen her und von der Komplexität der Aufgabe. Aber er hat halt keine Berufserfahrung für den Betrieb.
Berufserfahrung. Sein Chef Jürg Spielmann, selbst ETH-Absolvent, gewichtet sie hoch. Stellt er einen Schweizer Hochschulabgänger ein, dauert es in seinen Augen zu lange, bis dieser selbstständig arbeiten kann. Bei Indur 1 bis 2 Jahre. Spielmann fordert darum ein Umdenken bei der höheren Berufsbildung.
Ich bemängle eigentlich in der Schweizer Ausbildung an der Fachhochschule, dass zu wenig Praxisorientiertheit da ist.
Solche Kritik ist aus der Industrie immer lauter zu hören. Der akute Fachkräftemangel bezieht sich nämlich weniger auf die Absolventen von Universitäten oder der ETH, als vielmehr auf praktische Ingenieure. Wie man sie findet und ausbildet, haben Unternehmer in der Nordwestschweiz auf der anderen Seite des Rheins entdeckt.
Rendezvous 1:04. Rendezvous, das sind Informationen am Mittag, 12.30 Uhr on air, ab 13.30 Uhr im Netz, srf.ch/rendezvous. Rossschwanz und flotte Sprüche. Nationalrat Oskar Freisinger entspricht nicht der Politikernorm. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hat ihn das Wallis als ersten SVP-Mann in den Regierungsrat gewählt. Dies ist umso bemerkenswerter, als die SVP in der Romandie noch viel weniger stark verankert ist als in der Deutschschweiz. Ist Freisingers Sieg der Beginn eines SVP-Siegeszuges in der ganzen Romandie? Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn.
Mit Oskar Freisingers Wahl in die Regierung habe sich das Wallis gestern nicht für ein Extrem entschieden, sondern für eine Minderheit. Gegen das Establishment von CVP und FDP, sagt René Knüssel, Politologe an der Uni Lausanne.
C'est pas un vote pour des extrêmes, c'est un vote pour des minorités.
Das sei nicht weiter erstaunlich für einen Kanton, der sich nach der Zweitwohnungsinitiative und der Revision des Raumplanungsgesetzes immer mehr an den Rand der Schweiz gedrückt fühle, erklärt der Politologe weiter.
Le Valais se sent minorisé, ils sont mis à l'écart, insularisé, c'est-à-dire mettre vraiment en dehors de la Suisse.
Das erkläre hauptsächlich das gute Abschneiden der SVP und auch der anderen Minderheit im Kanton, der Linken. SP-Frau Esther Weber-Kalbermatten erzielte nach Freisinger das zweitbeste Resultat. Ein Meilenstein aber sei, so Knüssel, dass mit Freisinger ein erster Vertreter der städtischen SVP, jene des Blocherflügels, in der Westschweiz an die Macht komme.
Oui, alors c'est un marqué d'une pierre blanche. Jusqu'à maintenant, dans les conseils d'État en Suisse romande, aucun UDC de la tendance UDC des villes, pour le dire comme ça, n'a été élu.
Ein neues Kapitel also in der Westschweiz, wo die SVP bisher nur in den Kantonen Waadt und Freiburg etwas besser verankert war. Dieses Jahr wird noch in 2 weiteren Kantonen gewählt, nächsten Monat in Neuenburg, im Herbst in Genf. Wird die SVP ihren Erfolg vom Wallis auch dort wiederholen können?
Alors pas complètement, il faut voir que dans le canton du Valais on a affaire à un microcosme politique. Et on n'a pas la même chose dans le canton de Neuchâtel.
Nicht unbedingt, sagt der Politologe, das Wallis sei ein politischer Mikrokosmos. Zwar könne der Neuenburger SVP-Kandidat Yvon Perrin auf eine ähnliche Grundvoraussetzung zählen wie Oskar Freisinger, denn auch die Neuenburger fühlen sich wirtschaftlich immer mehr marginalisiert. Zudem komme, dass die jetzige Neuenburger Regierung, nur aus FDP und SP bestehend, relativ unbeliebt sei.
Mais les chances pour l'UDC sont vraiment identiques dans le sens où l'UDC à ce niveau-là pourrait représenter cette alternative aussi à Neuchâtel.
In Genf hingegen habe die SVP weniger große Chancen, da sie dort vor allem vom extremen Mouvement Citoyen Genevois konkurrenziert werde. Betrachtet man die ganze Westschweiz, fällt auf, unter dem Strich hat die SVP in den letzten 5 Jahren deutlich an Boden gewonnen. Sie stellt ungefähr 20% der Wählerschaft. Letztes Jahr konnte sie ihren Regierungsratskandidaten in der Waadt jedoch nicht durchbringen. Dieses Jahr hat es im Wallis mit Oskar Freisinger geklappt. Dennoch, sagt Knüssel, der Freisinger-Effekt sei nur schwer in die übrige Westschweiz zu exportieren.
L'effet Freisinger, il sera beaucoup plus difficile à capitaliser, par contre. Parce qu'encore une fois, c'est propre au Valais, que Freisinger a quand même moins de présence physique dans les autres cantons romands, il est en Valais et à Berne. Je pense que l'électeur roman considère quand même que c'est un peu une bête de scène, mais valaisanne.
Freisinger sei vor allem eine Walliser Persönlichkeit und nicht unbedingt ein Roman. Im urbanen Genf und in Neuenburg werde er nicht als einer der ihren betrachtet. Deshalb sei der Erfolg Freisingers, wenn überhaupt, nur sehr bedingt in die anderen Westschweizer Kantone übertragbar.
Das war ein Bericht von Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn. Gleich eins, Gast im Tagesgespräch ist heute der Sieger von gestern, Oskar Freisinger, eigentlicher Triumphator in der Walliser Regierungswahl. Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Daniel Hofer.
Der Bundesrat hätte in der Affäre um den ehemaligen Präsidenten der Schweizerischen Nationalbank, Philipp Hildebrand, nicht selber aktiv werden sollen. Laut Geschäftsprüfungskommission hätte der Bundesrat den Bankrat der Nationalbank einschalten müssen. In Zypern wird das Parlament erst morgen über das umstrittene Gesetz zur Zwangsabgabe auf Bankguthaben abstimmen. Die internationalen Finanzmärkte reagierten mit Kursverlusten auf die unsichere Entwicklung. Der erste umfassende Rassismusbericht zeigt, in der Schweiz gibt es keine eigentlichen ethnischen oder religiös bedingten Gräben. Zu Diskriminierungen komme es aber sehr wohl.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.